Was geschieht, wenn sich Musik und bildende Kunst aufs engste miteinander verbinden, wenn sie eine zeitweilige oder eine dauerhafte Liaison eingehen, wenn sie klingende Räume und tönende Objekte bilden? Was meinen wir, wenn wir von Klangkunst sprechen? Und erweist sich nicht jede Musik, wie sie einmal schon Tonkunst war, nicht sowieso als Klangkunst? Darum und um anderes geht es heute in Thema Musik Live aus Donaueschingen. Mein Name ist Stefan Fricke und heiße Sie herzlich willkommen hier in der kleinen Turnhalle der Realschule in Donaueschingen und am Radio in BR Klassik, in SWR 2 und HR 2 Kultur. Wie kein anderes Festival haben sich die Donaueschinger Musiktage seit Anfang der 90er Jahre auch intensiv um die Präsentation der Klangkunst gekümmert. Ein namentliches Verdienst von Armin Köhler, dem langjährigen künstlerischen Leiter der Donaueschinger Musiktage und Redakteur für neue Musik beim Südwestrundfunk, der im letzten Jahr nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben ist. Gerade auch dem Engagement von Armin Köhler ist es zu verdanken, dass die Klangkunst, die anfangs auch mal spöttisch als klingender Gartenzwerg abgetan wurde, heute im Bewusstsein stärker verankert ist als je zuvor. Die vier Gäste heute Abend sind zum einen die beiden Komponisten, Klangkünstler Patrick Frank aus Zürich und Thomas Schulz aus Berlin. Beide sind dieses Jahr mit Arbeiten bei den Donaueschinger Musiktagen vertreten. Mein dritter Gast heißt Björn Gottstein, SWR-Redakteur für Neue Musik und der neue künstlerische Leiter der Musiktage, sowie ein wahrer Kenner der elektroakustischen Musik. Und ohne wenigstens einen Lautsprecher, wir werden darauf sicher zu sprechen kommen, geht in der Klangkunst nur verhältnismäßig wenig. Mein vierter Gast ist die Berliner Musikwissenschaftlerin Helga Della Motaba. Sie hat lange, lange Zeit an der Technischen Universität Berlin unterrichtet und sich in Forschung wie Lehre intensiv für die Vermittlung der avancierten Musik eingesetzt, überdies vor allem auch für die Klangkunst. Und an Sie, Frau Della Motaba, möchte ich gern die erste Frage richten, die allerdings schon die Gefahr in sich birgt, abendfüllend zu sein. Klangkunst, was ist das eigentlich genau oder so ungefähr?
Ich bleibe gern beim Ungefähr, wobei das schon ein Bekenntnis ist. Es gibt nichts in der Kunst, was sich nicht verändert, was sich nicht entwickelt und was nicht offen ist an den Grenzen. Das gilt für die Vergangenheit wie für heute. Aber im Zentrum von Klangkunst stehen Klanginstallationen, klingende Körper, Sie haben das gerade schon angedeutet, und was heute schon ein bisschen vergangen ist, die sogenannten Soundscapes. Das Interessante an der Klangkunst ist, dass sie einerseits in die bildende Kunst übergeht, weil der Raum ein wesentliches Moment ist. Das Zweite ist aber, die Initiatoren waren meines Erachtens Musiker, Musiker, die aber ihr Publikum nicht mehr mit einer Zeitorganisation konfrontieren wollten, sondern die gedacht haben, wieso gebe ich nicht den Klang frei und der einzelne Besucher oder Teilnehmer in manchen Fällen, wenn es nicht regelrechte Besucher sind, kann dann das Klanggeschehen selber strukturieren. Das hat ziemlich starke ästhetische Implikationen und das ist wohl das Abendfüllende, aber das überlasse ich jetzt den weiteren Gästen da mit irgendwelchen Antworten oder auch Kritiken. Klangkunst ist ja Gartenzwerge am Anfang sehr stark kritisiert worden, obwohl ich mit eigenen Ohren gehört habe, weil er war dann einer der heftigsten Kritiker, dass Karl-Heinz Stockhausen bei der Aufführung in der Berliner Nationalgalerie von Carré, einem Stück, wo die Musiker in den vier Ecken verteilt waren, von einer Klanginstallation gesprochen hat.
Sie haben ja auch viele historische andere Belege angedeutet. Varèse etwa schwingt so ein bisschen mit, Edgar Varèse mit seinen Tonkörpern, von denen er sprach. Sie haben aber auch die Soundscapes erwähnt. Das sind ja eigentlich doch dann Aufnahmen, die in der Natur gemacht werden und im Grunde genommen wie ein Hörspiel dann zu uns kommen. Es gibt ja Klangkünstler, Christina Kubisch wäre eine, Bernhard Leitner wäre ein anderer, die sich so ein bisschen dagegen wehren würden, dass diese Klangkunst überhaupt über die Lautsprecher oder Radiophon dargestellt werden könne. Für die ist das plastische, visuelle Moment sehr wichtig.
Ja, es gibt auch Klangkünstler, also der vor kurzem verstorbene Panhuysen, die Lautsprecher abgelehnt haben. Oder ein anderer Klangkünstler, der gerne dann mit irgendwelchen Flöten oder Orgelpfeifen arbeitet, die luftbetrieben sind, oder auch mit sogenannten singenden Flammen. Andreas Oldarp, singende Flammen, das sind kleine Flämmchen in Gasrohren, die stoßen dann mehr oder weniger die Luft an und das gibt dann auch Töne. Und je nach Dicke des Glases kann er bestimmen, was für Töne entstehen. Also es gibt Künstler, die lehnen den Lautsprecher ab, aber es benutzen viele Künstler auch den Lautsprecher. Warum soll man nicht die Entwicklungen der Technik einfach benutzen, wenn es praktisch ist? Die Frage ist dann aber, sind die Klänge auch noch technisch erzeugt? Und das ist relativ selten der Fall. Es sind meistens Naturklänge oder natürliche Klänge, wie sie in unserer Umwelt vorkommen. Die können gesampelt sein. Oder es sind auch Instrumententöne, die verwendet werden und so weiter und so fort. Und weil Sie Varèse erwähnt haben, ein ganz wichtiges Moment ist natürlich der Raum. Es gibt sozusagen die Rede vom gestimmten Raum und das birgt dann also ein Problem, was man wirklich mal ernsthafter diskutieren muss. Wenn ich einen Raum sozusagen zum klingenden Instrument mache, dann ist dieser Raum sozusagen das, wo die Kunst stattfindet und nur in diesem Raum. Das heißt also, ich kann nicht einfach hingehen und kann das irgendwo anders hinpflanzen. Die andere Frage ist auch, wie kann man es dokumentieren? Und gerade in puncto Dokumentationen gibt es im Moment eigentlich keine richtigen Lösungsansätze. Das Dritte ist, dass die meisten Klangkünstler doch gucken, dass das, was sie einmal konzipiert haben, in einem anderen Raum möglich ist. Das ist ein wirkliches Phänomen, was auch gegenwärtig sehr stark diskutiert wird, weil es gibt ja auch bildende Künstler, die sehr früh mit Klang gearbeitet haben, wie zum Beispiel Bruce Nauman. Und dann ist das weg, aber man hat die Skizzen und weiß, wie das war und so weiter und so fort. Und man hat das dann sozusagen wieder installiert. Und auch der sicher allgemein bekannte Lichtkünstler Dan Flavin, der im Übrigen zum ersten Mal den Begriff der Installation verwendet hat, der hat gedacht, dass sozusagen dieser Raum in diesem seinem bunten Licht jetzt der eigentliche Gegenstand zusammen mit dem Licht sei, was in Anführungsstriche das Kunstwerk ausmachen würde. Und natürlich wird Dan Flavin, auch in andere Räume transportiert.
Thomas Schulz, glücklich mit dem Wort Klangkunst?
Das Glück suche ich woanders auf.
Die Frage meinte, es gibt mittlerweile, nachdem sich diese Klangkunst, ja, ich sagte ja schon 90er Jahre, sie ist natürlich als Phänomen sowieso sehr, sehr viel älter, auch wenn wir es beschränken würden auf tönende Objekte und klingende Räume, dass sich doch sehr viele Kolleginnen und Kollegen in der Kunstsparte gegen diesen Begriff etwas verwehren.
Ja, das ist ja ein offenes Feld. Begriffe, Worte sind Worte für Zeichen für Dinge, nicht die Dinge selbst. Und das ist ja eine ständige Bewegung, die da stattfindet. Und Klangkunst ist eine Form, das zu erwähnen oder zur Sprache zu bringen. Und ich meine, im Grunde sind wir ja alle Lautsprecher, nicht? Und dann nochmal kurz darauf zurückzukommen. Und insofern bin ich ja ganz offen für neue Gedanken, die sich ja täglich einstellen in dem, was wir tun und hören, erleben. Also,
Ihre Arbeit hier bei den Donaueschinger Musiktagen 2015 ist eine stark raumbezogene.
Ja, ich hatte das Glück, eingeladen zu sein von Armin Küller und dann von Björn Gottstein. Ich war dann im März hier und habe das Fischhaus kennengelernt im Fürstlichen Park und bin auf die Leiter gestiegen und habe festgestellt, dass das Dachgebälk dieses Raumes, dieses Ortes, phänomenal geeignet ist für die Verwandlung des Raums in ein Instrument. Und dann habe ich in gewisser Weise Gegenstände früherer Arbeiten aus den 70er und 80er Jahren da implantiert und die kommen jetzt zur Sprache. Und es entsteht eine Rede in den Stimmen des Materials. Das ist ein Begriff, mit dem ich schon seit den 70er Jahren hantiere. Gesänge einer Rede in den Stimmen des Materials ist genau genommen eine Art Vortitel, der Raum als Instrument. Und ich war dann auf der Suche nach geeigneten Stahldrähten, mit denen ich in den 70er, 80er Jahren sehr viel gemacht habe, großräumige Konstruktionen auch aufgeführt habe eben damals und habe das lange Jahr nicht gefunden, dieses Material, und war mit anderen Dingen beschäftigt. Und das Fischhaus war nun ein Anlass und eine Möglichkeit. Ich hatte das Glück, eben in der Industrie, in der Stahlindustrie, den richtigen Partner zu finden. Ein Stahlwerk in Rothenburg an der Saale. Und die haben mir also hervorragende Stahldrähte zur Verfügung gestellt, die ich also für ein geringes Entgelt kaufen konnte. Und das war dann auch Gelegenheit, die beeindruckenden Maßnahmen der Stahlherstellung in einen Videofilm umzusetzen, der jetzt hier auch als Gegenpol in gewisser Weise zu dieser elektrofreien, nicht elektronischen, analogen Arbeit im Fischhaus als Film im Museum Art Plus, nennt sich das jetzt, vor Max Biedermann laufen wird als Loop, 10-minütiger, 11-minütiger Loop. Und da in diesem Film ereignen sich auch die Geräusche der Produktion von der Stahldrahtherstellung und stellen irgendwie ein gewisses Bett der Herkunft, auch das akustische Bett oder ein Gegenpol auch, da zu der Aufführung, die ich dann im Fischhaus vor mir habe jetzt.
Also werden die Saiten dann live gespielt?
Genau.
Patrick Frank, Architektur, Außen- und Innenraum, Raumklänge, Atmosphäre, die Optik, die Werkzeuge und Materialien des Klangkünstlers sind in jeder Hinsicht vielfältig. Aus deiner Sicht, gibt es da noch Materialbereiche, die Klangkunst noch gar nicht besetzt hat? Oder wenn überhaupt, mangelt der Klangkunst irgendetwas, was man so grundsätzlich mal kritisieren sollte?
Ich habe nichts gegen Klangkunst. Ich finde sie nett. Also ich kann dazu nichts sagen eigentlich. Ich finde Klangkunst schön. Ist gut.
Da wären wir an so einem Punkt, wo wir das so stehen lassen könnten. Das Diktat jeder Live-Sendung ist die Zeit, die will und muss gefüllt werden. Auch das ist natürlich schon Klang. Ich erinnere mich da an einen Satz, den Josef Beuys mal zu Ligeti gesagt hat im österreichischen Rundfunk. Aber Herr Ligeti, Sprache, das ist doch Kunst. Ja, jeder Mensch ist ein Musiker, sagt er dort. Lustigerweise, also in die Abwandlung zu dem, was er Jahre vorher gesagt hatte, jeder Mensch sei ein Künstler. Dann gehe ich zu Björn Gottstein. Der wollte sich auch vorher noch gar nicht einmischen, ehe die Frage an ihn gestellt worden ist. Ohne Lautsprecher geht im Leben, so scheint es, kaum noch was. Im Telefon, im Handy, im Fernsehen, ja, hier im Radio brauchen wir den Lautsprecher sowieso, sonst ginge gar nichts. Wir brauchen also die Schallwiedergeber. Aber elektronische und elektroakustische Musik für Lautsprecher unterscheiden sich von der Klangkunst mit den Lautsprechern. Auf der einen Seite vollends durchkomponiert, mit emphatischem Anfang, Mitte, Schluss und hier sich vor allen Dingen wiederholende Soundschleifen. Klang, manchmal erscheint er so wie Accessoires, aber er ist ja auch nur ein Teil des Gesamtgewebes von visuellen, räumlichen, oft auch atmosphärischen, klimatischen Empfindungen. Wie sind die Unterschiede da?
Zwischen den Lautsprechern?
Zwischen dem Gebrauch der Lautsprecher, vielleicht auch zwischen dem Gebrauch der gespeisten Daten in den Lautsprechern.
Also ich glaube, dass die Klangkunst so stark vom Lautsprecher Gebrauch macht, ist eigentlich eine Art historischer Unfall. es fällt einfach in die Zeit, in der die Musik sehr stark technifiziert worden ist. Und viele der Leute, die angefangen haben, Klangkunst zu betreiben, waren im experimentellen Bereich tätig, wo die Technik eine große Rolle spielte. Also wenn man jetzt an Künstler denkt, die vielleicht in den USA, Marianne Amaché zum Beispiel, wo die Technik eine starke Faszination ausübte und gleichzeitig aber auch der Wunsch war, aus den Gegebenheiten des bürgerlichen Konzertsaals auszubrechen. Ich glaube eigentlich nicht, dass das per Definition zusammenhängt, Lautsprecher und Klangkunst. Es gibt ja auch viele Beispiele, Frau Delamotte hat auch schon einige genannt, wo auf den Lautsprecher eigentlich verzichtet wird. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an eine ganz tolle Gattung. Die Gattung war nicht neu, aber sie war vielleicht in diesem Ausmaß in Rümlingen vor einigen Jahren, wo man eigentlich eine Wanderkarte bekam und eine Reihe von Texten. Und an bestimmten Stellen sollte man diese Texte lesen. Das waren Hörübungen. Man sollte der Landschaft auf eine bestimmte Art und Weise lauschen. Und es entstanden dann wirklich so kontrapunktische Phänomene oder man sollte selbst bestimmte Geräusche erzeugen. Da brauchte man keinen Lautsprecher. Das war vielleicht auch nicht Klangkunst im strengeren Sinne des Wortes, aber es war auf jeden Fall eine Ausweitung des musikalischen Erlebnishorizontes. Wie gesagt, der Lautsprecher hat sich da so ein bisschen festgesetzt. Er ist natürlich auch ein schönes Mittel, um einen Raum sehr schnell mit Klang zu füllen und dadurch, dass man eben oft auch keine störenden Musiker dabei haben möchte, ist es auch ein sehr neutrales oder scheinbar neutrales Objekt ist jetzt ein bisschen tautologisch, aber Sie wissen, was ich meine. Das hatte ich dazu zu sagen, zu der Frage.
Ja, das ist eine schnelle Darlegung gewesen. Patrick Frank, ja?
Ich war eben da bei Rümlingen, da habe ich auch so einen Text geschrieben, ist mir eingefallen. Was Björn da erwähnt hat. Auf so einer Wiese.
Also Patrick Frank hat auch einen Text geschrieben für diese Landschaftserkundung. Akustische Landschaftserkundung und ja. Beiträgen. Und man sollte auch selbst Geräusche erzeugen, sagte Björn Gottstein. Frau Delamotte Haber, das Earpiece hat der amerikanische Pianist und Komponist Terry Riley gespielt und das Stück hat eine sehr einfache Spielanweisung. Diese heißt, nehmen Sie dieses Objekt, das Papierstück, und halten Sie es auf Ihr Ohr. Produzieren Sie nun damit Klänge durch Reiben, Kratzen, Klopfen oder Zerreißen, oder indem sie es über ihr Ohr ziehen. Das Stück von Riley gehört ja in den Kontext von Fluxus, in die Zeit musikalischer und eben auch gattungssprengender Experimente. Klangkunst ist ja auch ein Feld von expliziten Experimenten, zweifellos ästhetischen, aber eben auch physikalischen, hörphysiologischen und wahrnehmungspsychologischen Versuchsanordnungen. Was können oder könnten wir von der Klangkunst lernen?
Also von dem Papierstück kann man lernen, dass sozusagen ein Objekt, was wir sehen, nicht nur Länge, Breite, Höhe hat, sondern dass es halt auch mehr oder weniger unterschiedliche Klangqualitäten bergen kann. Wenn ich auf den Tisch klopfe, das kann ich mit dem Papier nicht machen. Also es ist was sehr Spezifisches, was den Klang eines massiven Körpers, Papier ist ja auch ein massiver Körper, oder eines visuellen Körpers wiederum ausmacht. Darüber hinaus kann man natürlich sehr unterschiedliche Klänge in den Dingen, in einem Raum, in den Resonanzen eines Raumes entdecken, die sich im Übrigen im Verlauf eines Tages mit den Wärmeverhältnissen ganz stark verändern können. Also ich würde sagen, wenn wir das jetzt zu Fluxus zuordnen, dann ist das auch ein bisschen im Sinne dessen, was dann auch zum Schlagwort geworden ist, Sensibilisierung der Sinnesorgane. Das andere ist, es ist keine Länge für dieses Stück vorgegeben. Und wenn man vielleicht Lamont Young mit seinem Dreamhouse, was ja am Anfang gesungen wurde, eingesungen wurde, wenn man das bedenkt, dass die Konzeption auch 62 entstanden ist und dass die Grundidee da war, ich will irgendwie etwas machen, was ewig fortdauernd klingen kann. Ja, also so im Rahmen seines Eternal sonst was Musiktheaters, was er sich gedacht hat. Nur er hatte keine technische Einrichtung und deswegen hat er sich mit seiner Frau hingesetzt und sie haben einen Raum eingesungen und zwar so, dass es nach Möglichkeit stehende Wellen in diesem Raum gegeben hat. Daraus ist dann tatsächlich meines Erachtens die erste Klanginstallation entstanden, die aber dann schon mit Lautsprechern, Sinusschwingungen und so weiter vollführt worden ist. Und in den stehenden Wellen ergeben sich dann, je nachdem, wie man sich dadurch bewegt, ganz andere Klänge. Und das ist sozusagen die Idee, ich überlasse das jetzt dem, der in diesen Raum hineingeht. Die Knoten verändern sich, weil die Reflexion des Körpers eines Menschen, der da durchgeht, dann eine Wirkung haben und der kann sich sozusagen das an Klang komponieren, was er gerade vielleicht findet, worüber er sich freut, was er irgendwie dann erstmal auch ausprobiert und dann auch ein bisschen zusammensetzen kann. Aber da war sozusagen die unendliche Dauer von etwas, was existieren könnte im Klangbereich. Also das ist dann ein gravierender Unterschied auch geworden zu einem Musikstück, was einen Anfang und ein Ende hat. Es gibt dann aber auch von einem der wenigen Musiker, dem Philipp Körner, gibt es dann eben auch den Versuch, das mit Musikern zu machen. Und er hat 5 Tage lang, Tag und Nacht, Musiker gebeten, und das ist auch geglückt, zu kommen, ein C in mittlerer Tonlage, nicht allzu laut und so weiter, also so mit minimalen Vorschriften zu spielen, um dann sozusagen dieses Klanggeschehen von diesem Ton C im Raum, mit diesem Raum zu entfalten. Aber es hatte eben diese ausgedehnte Dauer. Das war so ein Initialpunkt gewesen oder eine Initialzündung, muss man sagen. Die Künstler, würde ich mal sagen, wir haben jetzt mit Lamont Young, mit Terry Riley und Philipp Körner Musiker genannt, die auch am Anfang viel wichtiger waren. Heute ist ja vor allen Dingen die bildende Kunst, die auch gerne Klang benutzt. Aber das war sozusagen die Initialzündung von diesem Zeitschema der Musik wegzukommen und dem Zuschauer oder dem Zuhörer zu sagen, das ist jetzt der Anfang. Und wenn es dann einen Anfang hat, der sozusagen unhörbar ist und der Dirigent aber wie bei einigen Stücken von Ligeti, wo am Anfang Pausen notiert sind und am Ende ebenfalls, aber der Dirigent dasteht und dann doch signalisiert, es hat jetzt schon begonnen, das wollte man einfach nicht. Man wollte irgendwie die ausgedehnte Zeit.
Und damit auch den Hörer vielleicht freimachen.
Ja, ja,
von dem Reden
und auch von
der Musik.
Von einem gewissen, man muss auch die Zeit bedenken, von einem gewissen Regelmaß des Besuches, der Pünktlichkeit und all dessen, was sozusagen zu den sehr geordneten, hierzulande auch dann sehr geordneten 50er Jahren gehörte. Du kannst kommen und gehen, so wie es dir Spaß macht, wie du Lust hast. Das war schon ein sehr wichtiger Gedanke, das war dann auch bei Max Neuhaus ein wichtiger Gedanke, der in die Bäume einer Allee hat der Lautsprecher gehängt. Das waren dann Lautsprecher, durch die er bestimmte Klänge gesendet hat. Damals schon eben in den 1960er Jahren im Vertrauen darauf, dass die amerikanischen Autofahrer, was hier glaube ich nicht so ganz üblich noch war, alle ein Autoradio hatten und du kannst langsam fahren und du kannst schnell fahren und kannst dir sozusagen das Vergnügen bereiten, in dieser Allee dein eigenes Stück zu komponieren. Da wäre wieder sozusagen dann auch etwas, was, glaube ich, ganz wichtig geworden ist in der Klangkunst, die Präsenz dessen, der in diesem Raum ist, als aktiver partizipierender.
Die Eigenzeit wäre das. Die Eigenzeit ist, des Besuchers.
Das ist sehr interessant. Die Eigenzeit, Sie hatten schon Kubisch erwähnt, die Kubisch hat mal auf die Eigenzeit theoretisch auch ein bisschen bezüglich ihrer Arbeiten reflektiert. Es war ein sehr berühmtes Buch von einer Autorin, ich erwähne die sehr gerne, Helga Nowotny, weil nämlich im Moment plötzlich in ganz anderen Bereichen wieder die Eigenzeit auftaucht und es auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein riesiges Projekt gibt, das finanziert wird, für diese Eigenzeit zu erforschen.
Patrick Frank hatte sich gemeldet.
Ich wollte kurz nur sagen, dass was Sie beschrieben haben, für mich eine Art eine Filiale ist, also die Klangkunst als eine Filiale der avantgardistischen Vision oder Utopie der Verschmelzung von Kunst und Alltag. Und ob man, wo man da die Grenzen zieht, letztendlich ist es egal.
Also Filiale, da sind wir wieder beim Gartenzwerg.
Ja, also nein, es ist nicht wertend gemeint. Es gibt ja viele Filialen.
Ja,
also,
ja, richtig.
Es ist ein Großunternehmen, die Kunst. Also es gibt ja ganz viele Filialen und eine davon ist auch die Klangkunst und andere sind bildende Künste und so weiter und so fort.
Also eine Grenze wollte ich sowieso nicht ziehen, weil ich glaube, dass im Moment sich das Ganze auch wirklich irgendwo weiterentwickelt. Und etwas, was Sie ja auch, wie hieß das mit dem Nichts? Sie haben doch etwas gemacht, was an die alten Wandelkonzerte erinnert hat, wo das Publikum sich durch Räume bewegen muss, wenn ich mich recht erinnere.
Ja,
also natürlich war auch bei den Wandelkonzerten, das erste ist, glaube ich, von 1969 in dieser Zeit entstanden sind, so etwas wie, darf ich es hochtrabend formulieren?
Unbedingt.
Die Befreiung des Zuhörers gemeint.
Ja, also dass diese Art von Verschmelzen von Kunst und Alltag, ich glaube, das ist etwas, was vielleicht die jüngere Generation etwas weniger daran arbeitet, würde ich jetzt mal behaupten. Oder ein Teil der jüngeren Generation etwas weniger daran arbeitet, weil dieses ist auch gekoppelt an einen gewissen Zeit, als das passiert oder war, wo das sehr aktuell war, auch in den Künsten. Und gewissermaßen hat sich das etwas entweder totgelaufen oder auch nicht erfüllt, diese Zusammenführung von Kunst und Alltag. Oder höchstens als Simulacrum hat sich es erfüllt. Aber das ist dann nicht im Sinne der Evangelisten.
Aber wir haben doch die große Debatte der Diesseitigkeit.
Ja, richtig.
In deren Argumentation ja der Bezug auf Alltagsfragen, alltagspolitische Fragen, soziale Aspekte eine zwingende Rolle spielt. Insofern kann man doch nichts...
Im Werk. Es geht nicht darum, dass die Werke da aufzulösen in den Alltag, zu verschmelzen mit dem Alltag, dass die Grenze gar nicht mehr festgestellt werden kann, wo ist denn jetzt hier das Werk und wo ist der Alltag. Das bedeutet natürlich nicht, wenn man das nicht mehr machen möchte, dass es nicht mehr um Diesseitiges geht. Aber das Diesseitige ist auch als Diesseitiges gekennzeichnet. Ja, aber es wird nicht versteckt. Es ist eindeutig, es ist direkt. Es ist wesentlich direkter als zuvor, wenn man versucht mit ästhetischen Mitteln, die Stelen von Beuys oder so, wenn er 1000 Eichen pflanzt, dann weiß man natürlich nicht, dass es Kunstwerke sein könnten, weil es Beuys gepflanzt hat in einem Konzeptstück. Das ist total, das wird indifferent, wo Kunst ist und wo Alltag ist, nicht Kunst ist. Und in dieser Art der Diesseitigkeitsdiskussion ist es ja eindeutig klar, das ist Kunst. Auch wenn wenn die Mittel, die verhandelt werden, was Alltägliches sein kann, aber es ist im Rahmen der Kunst. Insofern ist es eine ganz andere künstlerische Strategie.
Nun hat Musik aber sowieso das Problem, dass sie sowieso kaum so nebenbei daherkommen kann. Also wenn ich jetzt ein Schlagzeugapparat auf die Straße stelle, eine Gitarre, zwei Blockflöten und eine Melodika oder Mandoline, dann ist klar, da passiert etwas, das mag ich als Kunst begreifen oder vielleicht auch nicht, aber die Tendenz, das als Kunst, wie auch immer ich sie ästhetisch bewerten möchte, zu erkennen, ist eindeutig. Bei der Arbeit 7000 Eichen für Kassel von Josef Beuys gibt es den Marker schon. Und das ist die Basaltsäule natürlich. Und der riesige Aufruf, es hat ja etliche Jahre gedauert, bis diese 7000 Eichen und Basaltsäulen finanziert worden sind. Ist dieser Marker als solcher aber schon da, wenn ich ihn denn erkennen kann? Und das ist ein Beispiel, klar, Beuys wollte natürlich die Gesellschaft so durchdringen. Bei Fostel zum Beispiel sieht es anders aus, da bleibt es immer ein ästhetisches Resultat, trotz dieses Leitspruchs Kunst gleich Leben gleich Musik. Ja? Mhm. So ist ja der Dreisprung bei ihm und das sind immer ästhetische Produkte gewesen, egal ob er mit dem Zug durch Nordrhein-Westfalen gefahren ist oder SS-20-Raketen zu einer Skulptur gebildet hat.
Ich spreche eigentlich so gewissermaßen diese Ästhetik des Reenactments an, wo ja jetzt gerade eher im Performance-Bereich oder im Theater tatsächlich echte, jetzt zum Beispiel Milo Rau, echte Anklagesituationen nachgespielt werden in der Kunst, aber mit echten Personen. Es wird dann extrem real, aber es ist klar, dass es, wenn es im Theaterhaus passiert, dass das natürlich Kunst ist. Also, aber es ist schon eine andere Strategie. Man pflanzt eigentlich die Realität real ins Kunstwerk ein. Also es ist eine Bewegung nach innen und nicht die Bewegung von innen nach außen. So, es hat sich so gedreht.
Also ich würde Ihnen wahnsinnig gerne recht geben und Sie haben den Begriff des Rahmens erwähnt. Denn in dem einen Fall, in dem letztgenannten, es ist in der Kunst meistens eine kritisch-politische Aussage auch impliziert, haben wir eigentlich den vorgegebenen Rahmen von Kunst, während die anderen Kunstformen versuchen, den Rahmen aufzulösen. Das Problem dabei ist, dass letztendlich ich persönlich davon überzeugt bin, dass der Rahmen der Kunst zwar weit hinauszuschieben ist, aber nie ganz aufzulösen ist. Aber das ist dann jetzt dann ein etwas anderes Thema. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist sehr richtig, was Sie gerade gesagt haben. Im einen Fall sind die Rahmengrenzen sehr weit. Es geht in die Richtung, was man in den 20er und 30er Jahren, also Karel Teige oder so, als Ästhetisierung der Umwelt bezeichnet hat. Und das andere ist eine Aufführung, wo kritisches Potenzial vorhanden ist. Die Klangkunst hat einen Nachteil. In der bildenden Kunst hat sich etwas entwickelt im Zusammenhang mit der Ästhetisierung der Welt, was ja mal richtig in Manifestform auch publiziert worden war. Das wurde dann das Design. Aber Klangdesign gibt es sehr, sehr selten. Es gibt es als permanente Installation für den Alltag in irgendeinem Büro, wo meinetwegen in Berlin. Ja, also irgendwie, es gibt es schon, aber eigentlich ist es ein bisschen schwieriger, als dann die Objekte zu nehmen und etwas schöner zu gestalten als üblich.
Wobei, wenn ich jetzt mal in einem Schnelldurchlauf die Klanginstallation resümiere, die ich hier in Donaueschingen oder anderswo erleben konnte, dissonante Klänge sind doch verhältnismäßig selten. Entweder hat es eine sehr starke Geräuschhaftigkeit, die indifferent ist, die aber auch nicht sehr hart oder brutal oder schroff daherkommt, sondern schon sehr sanft und weich, oder es sind raumfüllende, starke, Entschuldigung, Herr Schulz, schwingende Saiten, die einen Raum resonieren lassen, was mich natürlich als körperliche Erfahrung komplett umhaut und ich total faszinierend finde. Oder täusche ich mich da, Björn Gottstein?
Nee, aber ich finde die Beobachtung vielleicht ein bisschen falsch insofern oder schief, als, glaube ich, die Kategorie Dissonanz eigentlich da gar keine große Rolle spielen sollte. Ich meine, die Klangkunst war von Anfang an dazu da, die Parameter, die wir aus der Musik kennen, zu zerschlagen, zerbrechen, überwinden, wie auch immer man das nennen möchte. Und die Kategorie Dissonanz ist klar, ganz klar eine historisch definierte aus der komponierten Musik. Was soll die in der Klanginstallation? Wir haben ja die Situation mit der Klanginstallation. Warum ist das überhaupt interessant? Also zum einen war das die längst überfällige Aufhebung, ich glaube, es ist von Lessing ursprünglich die Einteilung in Zeitkünste und Raumkünste, wo wir die Musik einfach immer der Zeit untergeordnet haben. Es hat sehr lange gedauert, bis wir kapiert haben, dass wir sehr räumlich akustisch hören, dass wir immer den ganzen Klang im Raum auch erleben, dass es ein total räumliches Erleben ist, genauso wie man auch bei einem Bild betrachten auch einen zeitlichen Prozess beschreiben kann. Dafür haben wir die Klangkunst gebraucht, um uns dieses Element deutlicher vor Augen zu führen. Es ist überhaupt, Sie haben vorhin gefragt nach dem, was können wir davon lernen? Ich finde das eine total tolle Frage, beziehungsweise ist es signifikant, dass wir diese Frage stellen. Seit wann können wir von Kunst was lernen? Das ist noch gar nicht so wahnsinnig lange, dass ein Komponist auch sagen kann, ich wollte in diesem Stück etwas herausfinden über. Ja, also das ist ja unvorstellbar, dass Johannes Brahms sagt, ich wollte in der Bratschen Sonate etwas herausfinden über die Terz oder so. Dieses epistemologische daran, also das erkenntnistheoretische Dispositiv Kunst, dass wir Kunst wirklich benutzen können, um etwas über die Welt zu erfahren, ist eine Erscheinung des 20. Jahrhunderts. Und da hat es die Klanginstallation definitiv gebraucht, weil wir da Situationen herstellen können, die uns etwas über uns, über den Klang an sich und so weiter beibringen konnten, was wir in der komponierten Musik im Konzertsaal nicht zu lernen in der Lage waren. Insofern, Frage nach der Dissonanz, finde ich eigentlich nicht so triftig für mich. Also ich würde da tatsächlich andere Aspekte in den Vordergrund stellen. Die Qualitäten, mit denen man arbeitet, klar sind die wichtig. Und ob jetzt jemand einen guten oder einen schlechten Geschmack hat als Klangkünstler und einen besonders schön ausgewogenen Orgelklang, also die Klänge von José Antonio Orns hier in der Hofbibliothek habe ich mir heute angehört, die sind ausgesprochen schön. Also auch die Klänge, die Thomas Schulz auf seinem gestimmten Fischhaus produziert, sind mitunter unfassbar schön klingende, ganz volle, schöne, reine Spektren. Das ist aber eigentlich nicht zwangsläufig das, worum es dabei geht. Also ich glaube, man muss vorsichtig sein, wenn wir Kategorien der komponierten Musik auf die Klangkunst übertragen. Aber
wenn ich solche Klänge hier im Orchesterkonzert erleben würde, würde ich es, glaube ich, nicht zulassen.
Was für Klänge?
Oder wäre sehr überrascht. Ich bekäme jetzt so, und muss das Wort nochmal benutzen, voll konsonante, schöne Akkorde. Das würden wir jetzt so mit der Geschichte Donaueschingen seit 1921 und ähnliche Festivals wie Wittener Tage für neue Kammermusik oder was auch immer eigentlich nicht mitdenken. So. In der Klangkunst habe ich aber wirklich was schön Resonierendes, ja schon auch oft ein sonores Wellness-Erlebnis.
Da müssen jetzt, glaube ich,
eigentlich alle sind gefragt.
Künstler sich wehren.
Und es ist natürlich nur eine verbale Beschreibung, das ist klar. Der Klang ist natürlich nur ein Teil dieser Installation, das ist ja klar.
Also ich glaube, da tun Sie der Klangkunst einfach Unrecht. Das ist ein bisschen... ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich kann die jetzt schlecht alle verteidigen, aber es ist ganz klar, es geht ja nicht darum, das Klangerlebnis, was man in der Sauna zum Beispiel hat. Da wird ja ganz gezielt so eine Klangatmosphäre hergestellt, in der ich mich besonders wohlfühlen soll. Wenn das in der Klanginstallation stattfindet, dann würde ich sagen, ist der Klangkünstler doch eigentlich auch gescheitert. Also wenn es nicht noch darüber hinaus irgendeine Phänomenologie des Klanges gibt oder irgendeine Form von Hörerfahrung, die über das reine, ich fühle mich hier aber wohl, hinausgeht, dann würde ich jetzt auch nicht von Kunst sprechen, um ehrlich zu sein. Also da würde ich dann auch wiederum eine Grenze ziehen wollen.
Vielleicht sind es nur die Grenzen meiner Welt, die ich jetzt nach außen getragen habe.
Es ist doch die Frage, in welchen Schallbezirken Sie unterwegs sind.
Frau Dellemott.
Ich wollte etwas unterstreichen, was Herr Gottstein gesagt hat. Das Phänomen Dissonanz, das hängt davon ab, ob dann eine Konsonanz kommt oder nicht oder was weiß ich. Das ist wirklich nicht das Entscheidende. Sondern Sie haben von Erkenntnisfunktion gesprochen. Es wird, glaube ich, niemand ins Fischhaus gehen, sagen wir jetzt mal das konkrete Beispiel, was auch schon ein bisschen angedeutet worden ist, und nicht erfahren, wie raumstrukturierend Klang eigentlich ist. Und dass der Raum nicht das ist, was da drumherum irgendwie an Wand vorhanden ist. Klänge haben teilweise in Anführungsstrichen diabolische Eigenschaften. Wenn Sie einen Lautsprecher hinter einen Vorhang hier hinstellen und Sie spielen einen hohen Ton, dann sagen die Leute, der Lautsprecher steht da oben. Ja, also darüber gibt's, das ist jetzt ein psychologisches Experiment, aber das ist für mich erstmal ein drastisches Beispiel, dass der Klang als solcher erstmal ganz wesentlich beteiligt ist daran, wie wir den Raum erleben. Und dass der Raum nicht aus vier Ecken besteht.
Acht vielleicht?
Ja, oder ich nehme immer die vier Ecken, weil Alvin Lussier das Beispiel gebraucht hat und dann kam sofort irgendwo mal der Einwand, es sind dann doch acht Ecken. Der Raum besteht eben nicht aus diesen acht Ecken, die wir sehen, sondern der Raum hängt ab von meiner Präsenz in diesem Raum und wenn ich sehe, jetzt kommt das Zeitmoment hinein, ich sehe den Raum nicht, ich sehe nicht, was hinter mir vorgeht. Und Klangkunst, sage ich manchmal, ist auch ein Phänomen, von dem man sagen kann, hinter mir, da gilt es doch. Weil ich das Volumen des Raumes, das nehme ich über das Ohr auf, das nehme ich nur partiell, damit kann man das Auge sehr täuschen, ich nehme es nur partiell über das Auge auf. Aber das Ohr können Sie über das Volumen sofort, können Sie darüber eine Klarheit bekommen. Also erstmal, das wäre so eine Erkenntnisseite, abgesehen davon, dass es eine künstlerische Setzung gibt und dann noch intentional, ästhetisch etwas anderes vorhanden ist. Aber im Dunkeln fangen die Leute an zu pfeifen oder zu singen, um zu wissen, wo ist meine Position in diesem Raum. Und diese, meine eigene Präsenz, also eine Situationsräumlichkeit, die ist eigentlich auch bei traditioneller bildender Kunst nicht gegeben, weil da haben wir die Perspektive und ich stehe hier. Und im Konzert bin ich auch frontal mit etwas konfrontiert, was dann aber durch den Klang seinen eigenen Raum schafft.
Ich finde das auch wichtig zu sehen, dass wie geschichtsträchtig die Klangkunst eigentlich ist, wenn man das, was Sie gerade schreiben, Frau Dellamotte, beschreiben, sieht, wohin das noch weiter geführt hat im Laufe der Jahrzehnte. Wenn man zum Beispiel den Bereich der Sonifikation betrachtet, dass wir überhaupt wieder anfangen, darüber nachzudenken, was müssen wir alles, was können wir alles nicht visuell, sondern vielleicht akustisch erleben? Welche Informationsströme können akustisch dargestellt werden? Und das ist wieder ein technischer Prozess, der sich auf die Kunst wieder zurückwirkt, dass Künstler auch mit Sonifikationsverfahren arbeiten. Ein anderer wichtiger Bereich ist der ganze Bereich der Audioculture, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, wie wir überhaupt hören, wie wir uns akustisch in unserem Alltag bewegen. Es gibt ein berühmtes Buch aus den 90ern von Alain Corbin, Die Sprache der Glocken, wo er eigentlich nur beschreibt, wie die Glocken im ländlichen Raum in Frankreich im 19. Jahrhundert den Alltag geprägt haben, den Tag eingeläutet, den Tag ausgeläutet haben, die Mittagszeit und so weiter. Wie hat man die gehört? Was war, wenn Sturm war, wenn jemand gestorben ist? Und dieser Umgang mit Klang und wie hören wir, wie leben wir im Klang, mit Klang, das ist, glaube ich, was es nicht ohne weiteres gegeben hätte, wenn nicht irgendwann diese Klanginstallationen angefangen hätten, uns überhaupt einen anderen Zugang zu dem Phänomen zu eröffnen. Ich glaube, es ist eigentlich eine der großen Revolutionen, die wir im 20. Jahrhundert hatten. Und wir sind vielleicht noch nicht so weit, dass wir so gut Typologien oder Kategorien dafür finden können. Aber ich glaube, man kann schon absehen, dass das, was wir bisher als Musik definiert haben, dadurch auch ein großes Stück weit in Frage gestellt worden ist.
Vielen Dank, Björn Gottstein, Patrick Frank, Helge Dellamotte-Haber, Thomas Schulz. Wir sind am Ende von Thema Musik live, heute aus der Realschule in Donaueschingen. Mein Name ist Stefan Fricke. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit hier in der Realschule bedanken und auch bei den Hörern von BR Klassik, HR2 Kultur und SWR2. Ich wünsche Ihnen und uns einen schönen Abend noch.